Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Ja, zu Gast im Weihnachtsmarktradio von Donau 3 FM auf dem Münsterplatz. Heute die Polizei und zwar zwei Vertreter von der Ulmer Polizei, vom Polizeipräsidium Ulm und ein Kollege von der bayerischen Seite von der Kripo Neu-Ulm. Ich werde es ja nachher gleich nochmal vorstellen. Ja, wir haben auch einiges zu besprechen, da legen wir auch gleich los. Wenn ich rausschaue, Wetter spielt mit, tolle Stimmung, die Leute sind gelöst, sind entspannt. Und muss man ja dazu sagen, das Thema Sicherheit ist ja auf dem Weihnachtsmarkt ein großes Thema. Im Vorfeld wurde auch schon viel drüber geredet. Aber die Leute können sich sicher fühlen, denn so hieß es auch, es sei noch nie was Schlimmes passiert auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Die Leute können entspannt sein, dafür sorgt auch die Polizei, die natürlich entsprechend mit Streifen unterwegs sind, sowohl in Uniform als auch zivil. Schon mal danke dafür. Aber was natürlich immer wieder vorkommt, ist gar keine Frage, sind Taschendiebstähle. Und Rainer Schneider, da wollen wir auch gleich mit dir beginnen. Es ist ein Thema, in welcher Dimension spielt sich das ab? Sind es viele? Was habt ihr da für Statistiken? Wie hat sich das entwickelt?
Also tatsächlich, der Taschendiebstahl ist mittlerweile nicht nur internationales, sondern einfach ein nationales Phänomen. 365 Tage im Jahr. Und wenn man das Ganze einfach auf Deutschland sieht, und so muss man es einfach tatsächlich auf das ganze Bundesgebiet sehen, ja. In Deutschland ist das Zahlungsmittel Nummer eins immer noch das Bargeld, weil wir Deutschen sind halt nun mal Bargeld verliebt, unter anderem auch deswegen, weil wir in schwierige Zeiten, und die haben wir jetzt gerade, wir wollen jetzt nicht politisch werden, ja, aber es ist einfach ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Und das wissen die Täter dann auch. Und diesbezüglich gehen die dann auch gruppenorientiert vor, hochprofessionell, organisierte Kriminalität. Und deswegen darf man es nicht nur auf die Märkte, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte beziehen, sondern tatsächlich auf 365 Tage im Jahr.
Aber gerade so ein Weihnachtsmarkt oder eine Menschenansammlung generell ist wahrscheinlich auch verlockend für Taschendiebe und die nutzen das ja dann auch aus, richtig?
Das ist richtig letztendlich, und von der Vorgehensweise sage ich einfach mal, es gibt verschiedene Phänomene bzw. verschiedene Vorgehensweisen bei der ganzen Geschichte, aber grundlegend ist es einfach mal so, die Tätergruppierungen agieren immer nach dem sogenannten 4-mal-A-Prinzip, also zuerst mal die Auswahl des Opfers, dann die Ablenkung des Opfers, dann die Abnahme, Geldbörse, Wertgegenstände, das können auch Handys oder Smartphones sein, und letztendlich dann der Abtransport von der Beute. Und von den Phänomenen her, beziehungsweise von den Vorgehensweisen her, aber ich denke, das ist auch immer bekannt oder allgemein bekannt. Wir haben so ganz klassisch, sage ich mal, der Stauerzeuger, aber auch den Anrempler, falsche Fans, das nach dem Weg gefragt wird, ja, aber auch die Blumenschenker, die einen dann aktiv umarmen und man ist nicht drauf vorbereitet, aber auch zum Beispiel der Beschmutzer, ja, der dann letztendlich die Chance nutzt, um irgendwas aus der Tasche dann zu entwenden oder zu entnehmen.
Also der verschüttet noch absichtlich dann sein Glühwein oder irgendwas anderes, ein bisschen Senf auf die Jacke, und dann hat er Kontakt. Ich glaube, der Kontakt ist das Entscheidende.
Der Kontakt ist primär ganz arg wichtig, also man sucht immer so diese gewisse Körpernähe zum anderen, ja, damit man dann auch dieses Hab und Gut von jemand dann entwenden kann. Und es ist tatsächlich so, der eine ist dieser aktive Part, ja, dieses Anrempeln, Umarmen, Beschmutzen, ja, und der zweite nutzt dann die Gunst der Stunde, um dann zum Beispiel die Geldbörse aus der Handtasche oder aus der Gesäßtasche zu entwenden.
Und wahrscheinlich geht es so schnell, das kriegt man wahrscheinlich gar nicht mit.
Also die sind so gut geübt, ja, das kriegt man tatsächlich nicht mit. Ja.
Und danach erfolgt das dritte A dann, der Abtransport?
Also der Abtransport, ganz klassisch, klar. Ob man sich dann über eine Symbolik, über ein Zeichen dann letztendlich verständigt, ja, aber sobald man dann zum Erfolg kommt, ist, entfernt sich der Betroffene. Und derjenige, der das aktive Tun gehabt hat, ja, dieses Beschmutzen, entschuldigt sich halt vielmals, ja, vielleicht schüttelt er noch die Hand, umarmt oder sonst irgendwas, schindet im Prinzip für denjenigen, der mit die tatsächliche Tat begangen hat, dann einfach Zeit, damit er sich dann tatsächlich unentfernt entfernen kann, ja.
Und dann sind sie im Grunde weg und relativ schnell weg, wahrscheinlich über alle Berge, und man steht ein bisschen dumm da.
Es ist tatsächlich so, derjenige, der das entwendet hat, deswegen auch organisierte Kriminalität in aller Regel von mehreren begangen. Das heißt, in der Gruppe, der entwendet hat, begibt sich dann an einen verabredeten Ort, übergibt es dann eine weitere Person, ja, der letztendlich die Sache dann in Sicherheit bringt. Und der Nächste geht dann wieder zurück, zum Beispiel auf den Ulmer Weihnachtsmarkt, und so geht das Spiel dann letztendlich so lang, gefahrlos, ja, bis man das Gefühl hat, man könnte entdeckt werden oder sonst irgendwas. Und dann verlagert sich die Gesamtsituation.
Okay, also haben wir es mal durchgespielt. Ja, und jetzt natürlich die Frage, die entscheidende Frage, wie kann ich mich davor schützen, dass ich nicht Opfer von dem Taschendiebstahl werde?
Also grundlegend ist es mal ganz wichtig, ja, damit ich mir im Vorfeld einfach Gedanken drüber mache, was brauche ich denn überhaupt, wenn ich auf den Ulmer Weihnachtsmarkt gehe? Ja, brauche ich zum Beispiel meine komplette Geldbörse, ja, wo tatsächlich alles drin ist, wie jetzt zum Beispiel auch EC und Kreditkarten und für mich dann natürlich auch der Super-GAU, ja, am besten noch die PIN, ja, und auch nur so offensichtlich, dass ich nicht nur das Hab und Gut aus der Geldbörse habe, sondern dass ich danach dann zum Beispiel noch zum nächsten Geldautomaten gehe und da dann auch noch eine Abhebung dann oder vielleicht sogar zwei Abhebungen letztendlich dann vollziehe. Das muss das Erste sein, dass ich mir Gedanken drüber mache, was brauche ich denn effektiv, wenn ich irgendwo hingehe. Dann ganz klassisch, Sache jetzt nicht in der Handtasche oder in der Gesäßtasche trage, sondern in aller Regel immer körpernah tragen. Dann natürlich auf so Körperkontakte von fremden Personen, wenn möglich, verzichten, also immer auf einen gewissen Sicherheitsabstand vom Gegenüber achten, ja. Und natürlich einfach vorsichtig sein, ja. Einfach sensibel sein, vorsichtig und nicht nachlässig sein. Und dann denke ich mal, ist man schon auf einem ganz guten Weg.
Und am besten den Geldbeutel dann quasi in der Innentasche der Jacke und nicht unbedingt in der hinteren Hosentasche, wie so oft. Oder Frauen, die das dann quasi noch offen in ihrem Einkaufswagen, muss ja nicht immer nur der Weihnachtsmarkt sein, quasi schon ihre Geldbörse präsentieren.
Genau richtig. Also es ist tatsächlich einfach so klar, man entnimmt die Geldbörse, man bezahlt irgendwas. Ja, ich muss nur aktiv beobachten als Täter, dann kann ich schon abschätzen, ist die Geldbörse für mich jetzt interessant oder nicht interessant. Ja, mit was für Scheine wird bezahlt, beziehungsweise was für Scheine werden in der Geldbörse vorgehalten. Von daher schaue ich immer ganz gut letztendlich zum Beispiel das Bargeld lose in der Hosentasche zum Beispiel zu tragen, ja, und diesbezüglich dann auch zu bezahlen, auch nicht großes Geld oder viel Geld mitnehmen, sage ich mal, vor allem in der großen Scheinstückelung und alles, das sind halt alles so Anreize, wo mich dann doch in den Fokus von so Täterschaft als Opfer bringen könnten.
Und was ich vorhin schon gesehen habe, da habe ich die eine oder andere Dame gesehen, die hat dann ihre Tasche quasi vorne gehabt, also nicht hinten an der Seite, sondern hat es wirklich aktiv dann auch umklammert oder den Rucksack auch nach vorne getragen.
Sehr gut, wie gesagt, ein Rucksack jetzt zum Beispiel, auch ganz klassisch, ich habe auf dem Rücken viele verschiedene Reißverschlüsse, es wird eng, Gedränge, Gedrücke, ja, das kriege ich nicht mit, wenn mir einer hinten auf dem Rücken der Reißverschluss aufmacht. Von daher klar, wenn man das so tragen kann, dann am besten letztendlich, wo man es dann auch im Blick hat, wo man es kontrollieren kann, ja, und diese Umklammerungsgeschichte, ja, auf der anderen Seite ist dann doch auch wieder beklemmend, deswegen muss ich zwingend letztendlich die komplette Handtasche mitnehmen oder reicht es dann halt auch, wenn ich diverse Ausweispapiere, wie jetzt zum Beispiel meinen Personalausweis zum Ausweisen, meine EC-Kreditkarte lose mitführe und das Bargeld in gleicher Art und Weise dann auch.
Ja, vielen Dank für die Tipps, Rainer Schneider von der Prävention der Ulmer Polizei. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank.
Ja, Christian Quadrone, ebenfalls vom Referat Prävention der Ulmer Polizei. Jetzt haben wir viel über Taschendiebstahl gehört, aber ein weiteres Phänomen ist der Trickdiebstahl. Klingt ja ähnlich, ja? Wo unterscheiden sich die beiden?
Also unterscheidet tut sich darin letztendlich der Taschendieb, wie der Kollege gerade gesagt hat, der versucht abzulenken und dann zu entwenden und der Trickdieb meistens an der Haustür der Wohnung, der versucht irgendeine Notlage vorzutäuschen oder irgendwas vorzutäuschen von einer Behörde zu sein, das nicht stimmt, um dann letztendlich meistens in die Wohnung zu gelangen und dort dann Geld oder Schmuck zu entwenden.
Wie gehen die vor? Gibt es da so ein Strickmuster, so eine klassische Vorgehensweise?
Können verschiedene Dinge sein, wie ich schon gesagt habe, Notlagen zum Beispiel. Er gibt vor, einen Unfall gehabt zu haben, hätte das Handy vergessen im Auto oder zu Hause, möchte rein zum Telefonieren. Andere Möglichkeit wäre, hätte Blumen dabei für die Nachbarschaft, die wären jetzt nicht zu Hause, man bräuchte Wasser zum Reinstellen. Ja. Oder vielleicht auch eine Frau mit einem Kleinkind, das Kind müsste auf die Toilette. Auch das eine Möglichkeit, dass man dann gewährt, auf die Toilette zu gehen. So kommt man wieder in die Wohnung, passt nicht auf. Ja. Oder dann auch das ganz kleine Kind, wo vielleicht die Windel voll gemacht hat und man müsste das Kind wickeln oder vielleicht ist auch irgendjemand schlecht oder schwindelig, müsste sich in der Wohnung hinlegen. Also alles solche Dinge, wo man letztendlich versucht, in die Wohnung zu kommen und die Hilfsbereitschaft der Menschen dann ausnützt.
Ist auch relativ hart, dann Nein zu sagen, gerade wenn so ein Kind vorgetäuscht wird, das muss aufs Klo. Wie verhält man sich denn da als jetzt gerade Hauseigentümer?
Also oberster Grundsatz ist immer für uns, und wir haben da auch so ein taktisches Zeichen, eine Hand, wo Stopp sagt, es sollten keine Fremde in die Wohnung gelassen werden. Auch man darf hilfsbereit bleiben, aber das muss wirklich der Grundsatz sein. Menschen, die ich nicht kenne, die ich noch nie vorher gesehen habe, bleiben vor meiner Haustüre. Ich kann fragen, was sie brauchen. Ich kann dann verweisen auf eine Gaststätte in der Nähe für die Toilette oder dann tatsächlich, wenn es jetzt um einen Notfall geht, natürlich das DRK anzurufen oder die Rettungsdienste und dann Bescheid geben. Sie bleiben vor der Tür.
Also man muss im Grunde hart bleiben.
Genau, hart bleiben. Und was natürlich auch wichtig wäre, wenn die klingeln ja meistens an der Haustür. Ich kann schon vorher vielleicht mit dem Übertürspione oder Sprechanlagen mit Bildübertragung schauen, wer steht denn vor meiner Haustür. Ich rede erst mal mit den Leuten vor der Haustür, bevor ich überhaupt die Tür aufmache.
Okay, also gesundes Misstrauen ist immer gut, auch in diesem Fall. Ja, und es gibt noch so ein Phänomen, was ich auch in letzter Zeit immer wieder auch gehört habe, sind so die sogenannten falschen Handwerke. Wie läuft das ab?
Ich beginne noch vorher mit falschen Behörden, da muss man auch aufpassen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit mit Sammlungen, ja, man würde sammeln für die Kirche, für den Pfarrer, ja, für irgendwelche DRK oder Samariterbund, ja, auch da bitte aufpassen, in der Regel machen die Behörden das nicht an der Haustüre, sondern das sind dann meistens Betrüger. Man sollte sich grundsätzlich immer einen Ausweis zeigen lassen und das gilt natürlich auch für Handwerker. Handwerker, die sich an der Haustüre anbieten, ich möchte nicht grundsätzlich sagen, sind falsche, aber letztendlich ist immer fragwürdig, warum kommen die ausgerechnet zu mir an die Haustür und bieten ihre Leistung an. Wir haben dann tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, tatsächlich Handwerker, die geben vor, ein Dach repariert zu haben, haben dann jetzt noch Zeit, sehen angeblich einen Schaden auch am Dach, wo man geklingelt hat und sagt dann, wir hätten noch Zeit, wir können das gleich reparieren. Und das Problem letztendlich wird dann das sein, erstens mal ist die Ausführung der handwerklichen Leistung sehr schlecht in der Regel und dann verlangen sie auch sehr hohe Rechnungen. Meistens gleich sofort Barzahlung.
Barzahlung, also Cash, und dann habe ich schon gehört, das ist eine Rechnung, teilweise vierstelliger Betrag.
Richtig, richtig. Ja, ob vierstellig oder wie hoch, das kommt immer darauf an, wie lange haben Sie gearbeitet, es könnte auch noch höher sein. Letztendlich ist halt immer der Preis viel zu überhöht. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, man soll wirklich, wenn Zweifel sind, erstmal die Ausführung überprüfen, was haben Sie tatsächlich gemacht, passt es soweit, und B, dann, wenn man sieht, das ist total überhöht, bitte nicht zahlen. Ja. Auch wenn die massiv werden, dann hat man die Möglichkeit, entweder einen Zeuge hinzuzuziehen oder dann letztendlich auch uns anzurufen, die Polizei, 110, das ist der Notrufkanal, ist aber auch für solche Zwecke geeignet, um uns zu verständigen. Dann kommt eine Polizeistreife fort und klärt das Ganze.
Also sich nicht scheuen, auch Kontakt zur Polizei dann aufzunehmen?
Auf jeden Fall, weil wir wollen ja dann auch feststellen, sind es die unseriösen Handwerker, die wollen wir natürlich feststellen und dann Gott sei Dank oder hoffentlich zur Strecke bringen.
Ja. Ja, auch sehr interessant. Gibt's da irgendwie, kann man das zeitlich einordnen? Haben die im Sommer Hochkonjunktur oder jetzt im Winter oder das ganze Jahr über?
Also ich denke, die haben das ganze Jahr über Konjunkturen. Natürlich, die können immer wieder andere Dinge vortäuschen. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel Wasserrohrbrüche wären oder irgendwas, ja, dann wäre das natürlich auch im Winter möglich. Natürlich im Sommer mit Dachreparaturen ist der Sommer schon eher geeignet, um sowas vorzutäuschen. Aber wie gesagt, die fallen jeden Tag neue Maschen ein und da muss man immer an der Haustür aufpassen. Nochmals der oberste Grundsatz, keine Geschäfte mit Firmen, die ich nicht kenne, und keine Leute ins Haus oder in die Wohnung lassen.
Genau, und am besten die Handwerkerfirma des Vertrauens dann letztendlich bevorzugen.
Genau, und wenn man theoretisch schon Probleme hat mit so einer Rechnung, man hätte vielleicht schon gezahlt und will das vielleicht wieder zurückfordern, dann hat man noch eine andere Möglichkeit als die Polizei, das wäre die Verbraucherschutzzentrale, die helfen einem bei solchen vertraglichen Geschichten. Also auch daran denken, die Verbraucherschutzzentrale zu kontaktieren, die und dann einen dann in solchen Problemfällen unterstützt.
Ja, vielen Dank, Christian Quadrone. Ebenfalls sehr, sehr nützliche Tipps. Also auch hier gilt gesundes Misstrauen und sich nicht gleich übers Ohr hauen lassen. Dankeschön.
Gerne.
Ja, Marc Schmid von der Kripo Neu-Ulm, vom Fachbereich Kriminalprävention in Neu-Ulm. Wir reden jetzt über Anlagenbetrug im Internet. Gerade das auch ein ganz, ganz großes Thema. Auch hier hört man fast jeden Tag davon, dass Leute reingefallen sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Anlagenbetrug im Internet. Um was geht's da?
Das ist tatsächlich ein großes Thema und wir haben da Multimillionenschäden in dem Bereich, wenn ich es gesamt sehe. Wir reden davon, dass Leute ihr Vermögen anlegen sollen und es werden hohe Renditen versprochen, die natürlich nicht gehalten werden. Die Täter versprechen, dass es ohne Risiko angelegt werden kann.
Hohe Renditen, wie viel versprechen die?
Ja, es kommt darauf an, was man anlegt. Grundsätzlich mal kann ich da alles anlegen, weil das existiert ja sowieso nicht, ob jetzt in Gold oder Kryptowährung. Und die sagen, dass man in der Woche 30% oder 300% machen kann. Das wird man dann rausfinden. Aber es sind auf jeden Fall so hohe Renditen, die sehr unrealistisch sind.
Die Betrüger, die werben dann auch immer zum Teil wahrscheinlich auch mit bekannten Namen, bekannten Personen, um das quasi seriös wirken zu lassen?
Ist richtig. Es könnte jetzt sein, dass sie mit sowas wie der Höhle der Löwen werben oder Elon Musk oder Bill Gates, dass die das empfehlen. Aber letztendlich ist das natürlich nur Fake. Die empfehlen das nicht wirklich.
Spielen wir das auch mal durch. Wie läuft denn jetzt so ein Anwerben oder das Anloggen der Kunden ab?
Also es könnte sein, dass ich im Internet, dass ich nach Vermögensanlage google und dann kriege ich gleich ein Fenster aufgemacht, wo dann mit solchen Firmen geworben wird. Oder es könnte auch über Instagram sein. Wir haben auch über das Love Scamming, also dass ich zum Beispiel auf Tinder bin und da jemanden kennenlerne und mir dort jemand empfiehlt, dass er eine super Anlagemöglichkeit hat und dass ich mich doch mit den Personen mal unterhalten soll.
Also so quasi das Vorgaukeln des Positivbeispiels nach dem Motto, mach es so wie er, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst viel Geld generieren.
So sieht's aus. Mach's doch so wie ich. Ich habe so viel Geld schon gewonnen und das kannst du auch.
Jetzt auch hier die Frage natürlich, wie kann ich mich denn vor sowas schützen? Weil klar, den schnellen Euro will im Grunde jeder gerne machen oder wenn er die Möglichkeit hat. Wie sollte ich da rangehen an die Sache?
Wenn ich mich mit unseren Sachbearbeitern, mit unseren Fachleuten, die das bearbeiten bei der Kripo unterhalte, dann sagen die, dass diese Fake-Seiten mittlerweile so gut sind, dass man sie nicht mehr von echten Seiten unterscheiden kann. Macht's natürlich sehr schwer. Aber grundsätzlich mal sagen wir ein gesundes Misstrauen, wenn wir jemanden dann später dann am Telefon, weil erst gebe ich meine persönlichen Daten an und dann werde ich kontaktiert, von so hohen Renditen erzählt, dann kann das schon mal nicht passen und da muss ich schon mal einhaken. Ich hätte ja auch die Möglichkeit, dass ich über Google, über die Verbraucherschutzzentrale oder auch über die BaFin mich erkundige, ob es diese Unternehmen überhaupt gibt.
Und du hast gerade gesagt, die fragen dann natürlich auch nach persönlichen Daten, die darf man und die sollte man auf gar keinen Fall rausgeben.
Auf keinen Fall persönliche Daten rausgeben. Ja, erstmal ist es die Gier, die einen vielleicht blind macht und sagt, ich gebe das raus und da kriege ich ja dann ganz viel Geld, kann ich da machen. Aber bitte keine persönlichen Daten rausgeben, keine Passdaten kopieren und auch keine Ausweisdaten und auch keine Kreditkartendaten kopieren und den Tätern dann zukommen lassen.
Reden wir von vielen Fällen in der Region, weil das Bild, da gibt es ja verschiedene Maschen, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen.
Tatsächlich sind es viele Fälle. Wir haben mehrere Sachbearbeiter, die da hauptsächlich damit beschäftigt sind, solche Sachen abzuarbeiten. So Fälle, dass wir sogar von der Kripo Neu-Ulm in den, also oft vom Ausland, dass die eben agieren, diese Täter, wir nennen sie auch Callcenter-Betrügereien, die sind in Kosovo geflogen und haben da im Millionenbereich, im Multimillionenbereich, haben die da dann die Täter ausgehoben. Der Haupttäter saß dann in Costa Rica und auch da sind wir hingeflogen, um den Täter dann dingfest zu machen.
Gibt es noch ähnliche Phänomene, gerade auch im Netz?
Ähnliche Phänomene, ja, kann man natürlich, Love Scamming kann man auch mit dazu rechnen. Und wem das nicht sagt, da geht es darum, dass eben dann, ich lerne jemanden kennen im Internet und der sorgt dafür, dass ich mich in ihn verliebe oder in sie verliebe. Und dann wird eine Vertrauensbasis aufgebaut und letztendlich geht es darum, mir mein hart erspartes Vermögen abzuzocken.
Und auch hier, rät der Profi?
Sich lieber im wirklichen Leben verlieben als im Internet. Oder eben dann dem nicht zu 100% vertrauen und da schon schauen, wer da dahinter ist.
Okay, und wenn man jetzt ein bisschen unsicher ist, ihr klärt ja auch auf, wo kriege ich Infos?
Ja, man kann sich zum einen mal direkt an uns wenden, an die Polizei. Wenn man misstrauisch ist, dann gerne mal bei uns anrufen und sich mit uns unterhalten. Wir haben auch eine Homepage, die nennt sich polizei-beratung.de. Da kann ich schauen, bei wem kann ich mich informieren. Dann sind es, wie vorhin schon gesagt, die Verbraucherschutzzentralen oder auch über die BaFin kann ich mich informieren.
Sagt Marc Schmid von der Kripo Neu-Ulm. Vielen Dank für diese Infos, vielen Dank. Die Herren, war hochinteressant, wie immer. Und dann hoffen wir, dass möglicherweise auch durch unser Gespräch jetzt vielleicht der ein oder andere Opfer weniger drauf reinfällt. Dankeschön.
Das würden wir uns auch wünschen. Dankeschön.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.